Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Schritt Spaniens unter den Euro-Rettungsschirm ist mit Erleichterung aufgenommen worden. International ist von vertrauensstiftenden Signalen an die Finanzmärkte die Rede und von Fortschritten beim Eindämmen der Schuldenkrise. Bis zu 100 Milliarden Euro soll Madrid abrufen können, um seine maroden Banken krisenfest zu machen. Im Detail will die EU das Hilfspaket schnüren, wenn Madrid den Bedarf ermittelt und die Unterstützung auch formell beantragt hat.
Eigentlich ist die EU-Kommission am Wochenende ja vor allem ein Ort für Touristen. An diesem Sonntag aber steht da plötzlich EU-Währungskommissar Olli Rehn und ist voll des Lobes. Der Brandherd Spanien werde jetzt bekämpft. Das ist ein sehr klares Signal an die Märkte und die Öffentlichkeit, dass die Eurozone bereit ist, entschieden zu handeln, so Rehn. Man wolle die Marktturbulenzen beruhigen und Ansteckungsgefahren eindämmen. Nach Irland, Portugal und Griechenland wäre Spanien das vierte Land, das Finanzhilfe bekäme. Der europäische Rettungsschirm soll Spanien bis zu 100 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Für das Geld muss das Land haften und kann es dann an seine Banken weitergeben. Im Gegenzug gibt es Auflagen von den Geldgebern, die im Detail jetzt verhandelt werden müssen. In Madrid gibt Ministerpräsident Rajoy den Optimisten, die Finanzhilfe aus Brüssel könne Spanien vor dem kompletten wirtschaftlichen Niedergang retten. Aber er will sich auch abgrenzen von den anderen unter dem Euro-Rettungsschirm. Europa stellt unseren Banken eine Kreditlinie zur Verfügung und deswegen kann man unsere Situation nicht mit den anderen Ländern vergleichen. Es wird keine Bedingungen und Auflagen für Spanien generell geben, sondern nur für den Bankensektor. Morgen ist es mit der Sonntagsruhe wieder vorbei, nicht nur in Brüssel, auch an den internationalen Börsen. Spanien will den Antrag stellen, die Eurozone will helfen. Das ist eine zweifache Absichtserklärung, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Das weltweit positive Echo darauf zeigt, wie angespannt die Situation ist. Spanien verschafft dieser Schritt etwas mehr Zeit. Aber die massiven Probleme, zum Beispiel die hohe Arbeitslosigkeit, sind dadurch noch lange nicht gelöst.
Auch in Berlin steht die Euro-Schuldenkrise ganz oben auf der Tagesordnung. Denn die Regierung muss die Opposition mit ins Boot holen, damit im Bundestag die nötige Zweidrittelmehrheit für den Fiskalpakt zustande kommt. Das ist der Vertrag, mit dem die EU-Länder sich straffere Haushaltsregeln verordnen, um die Neuverschuldung im Zaum zu halten. Als richtiger und notwendiger Schritt gegen die Krise wird auch das Hilfeersuchen Spaniens gewertet.
Seltener öffentlicher Auftritt. Der Bundesbankpräsident zeigt sich heute ebenfalls erleichtert über Spaniens Schritt unter den Rettungsschirm. Im Bericht aus Berlin sagte er:
Ich habe Vertrauen in die spanische Regierung, die ja bereits im Arbeitsmarkt sehr umfassende Strukturreformmaßnahmen vorgenommen hat. Aber auf diesem Weg muss sie eben weitergehen.
Zugleich fordert er Klarheit über die künftige Entwicklung des europäischen Fiskalpaktes, der die Staaten zu strikter Haushaltsdisziplin und Schuldenbremse verpflichtet. Unterdessen geht der Streit in der Politik über den Fiskalpakt in eine neue Runde. Im Zentrum die Finanzmarkttransaktionssteuer, wichtigste Forderung der Opposition. Die vermeintliche Einigung vergangene Woche scheint brüchig, denn die Regierung erklärt jetzt, sie hält die Steuer in absehbarer Zeit gar nicht für realisierbar. Die SPD fühlt sich getäuscht.
Was die Union am Wochenende getan hat, ist sozusagen das Gegenteil von, sagen wir, vertrauenswürdigem Verhandeln. Sie hat all das, was sie am Freitag unterzeichnet hat, am Wochenende wieder in Frage gestellt.
Der Finanzminister weist das zurück, bestätigt allerdings:
Wir wollen eine solche Steuer auf alle Finanztransaktionen. Aber wenn das europäisch geregelt werden soll, braucht es seine Zeit.
Die Opposition erhält den Druck aufrecht. Das Ringen um den Fiskalpakt geht jetzt in die entscheidende Runde. Kommenden Mittwoch trifft sich die Kanzlerin mit den Spitzen von Regierung und Opposition. Einen Tag später mit den Ministerpräsidenten, denn die Länder haben beim Pakt ein gewichtiges Wort mitzureden. Noch ist völlig offen, ob der Fiskalpakt tatsächlich wie geplant bis zur Sommerpause verabschiedet werden kann.
Die Finanzkrise in Europa ist auch Thema auf tagesschau.de mit besonderem Fokus auf die Entwicklung in Spanien, auf Eurobonds und Schuldentilgung. In Frankreich haben heute die Wahlen zur Nationalversammlung begonnen. Die Abstimmung gilt als erster Stimmungstest für den neuen Präsidenten Hollande. Er ist mit seinen Sozialisten auf eine Mehrheit angewiesen, um Gesetze durchzubringen. Für den Einzug ins Parlament benötigen die Kandidaten im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit. Schaffen sie das heute nicht, fällt die Entscheidung in einer Woche in einer Stichwahl.
Die Wahlurne ist fast leer. Nicht nur in Paris ist die Abstimmung zur Nationalversammlung schleppend verlaufen. Nach dem monatelangen und intensiven Präsidentschaftswahlkampf scheinen die Franzosen etwas wahlmüde zu sein. Nur etwas mehr als die Hälfte aller Berechtigten hat abgestimmt. So viele Nichtwähler gab es bei den Parlamentswahlen noch nie. Dabei sind diese Wahlen fast wichtiger als die Präsidentschaftswahlen. Es sind doch die Abgeordneten, die sich um uns kümmern. Ich glaube, die Sozialisten kriegen die Mehrheit. Das ist eine Dynamik, die jetzt in Gang gekommen ist. Eine Mehrheit in der Nationalversammlung kann François Hollande gebrauchen, wenn er seine ehrgeizigen Wahlversprechen ohne Abstriche durchsetzen will. Er wählte heute in seinem Wahlkreis in Tulle in Zentralfrankreich. Als Präsident hat er zwar mehr Macht als jeder andere Regierungschef in Europa, doch um neue Gesetze zu verabschieden, ist er auf eine Parlamentsmehrheit angewiesen. Bei den Sozialisten herrschte bereits vor der Schließung der Wahllokale Siegesstimmung. Die letzten Wochen waren für uns Sozialisten so ein bisschen auf Standby. Da war es schwierig, die Dinge wirklich voranzubringen. Aber jetzt kann es endlich losgehen. Endgültig entscheiden wird sich das aber erst am kommenden Sonntag. Wer in seinem Wahlkreis heute keine absolute Mehrheit bekommen hat, geht in die Stichwahl. Erst dann wird sich entscheiden, wie stark Frankreichs neuer Präsident François Hollande wirklich ist.
Vor wenigen Minuten schlossen die letzten Wahllokale. Wie die ersten Prognosen ausgefallen sind, dazu jetzt live aus Paris mein Kollege Michael Strempel.
Ja, und ebenfalls vor wenigen Minuten haben die französischen Fernsehsender ihre ersten Prognosen veröffentlicht. Und damit kann Präsident François Hollande sicherlich sehr zufrieden sein. Auch wenn die beiden großen Parteien, die Sozialisten und die konservative UMP, wirklich nahezu Kopf an Kopf liegen. Beide werden so um die 35% geschätzt. Mit den Verbündeten können die Sozialisten nach diesem ersten Wahlgang doch auf eine deutliche Mehrheit im Parlament hoffen. Die Verbündeten, das sind vor allen Dingen die Grünen, aber zum linken Lager werden auch gezählt die französische Linksfront, die ja maßgeblich von den Kommunisten mitbestimmt wird. Für Präsident Hollande ist es wichtig, im zweiten Wahlgang nicht zu abhängig von dieser Linksfront zu werden, denn er wird auch unpopuläre Reformmaßnahmen in den nächsten Monaten durchsetzen müssen im Parlament, und da wäre die Linksfront ein schwieriger Partner. Damit zurück zu Judith Rakers nach Hamburg.
Die Bundesregierung lehnt ein militärisches Eingreifen in den Konflikt in Syrien nachdrücklich ab, ungeachtet anhaltender Gewalt. Außenminister Westerwelle warnte in der Welt am Sonntag vor den Folgen einer Intervention. Die Gefahr eines regionalen Flächenbrandes sei groß. Unterdessen werden aus der Region Homs neue Kämpfe gemeldet. Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten wurden dabei heute mindestens 19 Menschen getötet. Homs gilt seit Beginn der Aufstände als Hochburg der Rebellen. Bei der Diskussion über die Energiewende werden immer mehr die Strompreise in den Blick genommen. Dabei geht es darum, wie die Tarife beim Ausstieg aus der Atomkraft bezahlbar gehalten werden können. Koalitionspolitiker plädieren dafür, bei den Subventionen umzuschichten und etwa die Mittel für Solarstrom zu kürzen. Von Verbänden, aber auch der Industrie kommt dagegen die Forderung, Menschen mit geringem Verdienst direkt zu unterstützen.
An Tagen wie diesen mit Sonne und Wind zeigt sich die Energiewende von ihrer besten Seite. Der ökologisch erzeugte Strom wird vorrangig ins Netz eingespeist und senkt die Preise an der Leipziger Strombörse. Bei den Verbrauchern aber kommt dieser positive Effekt nicht an. Im Gegenteil, die Stromkosten steigen. Kosten für Netzausbau, Reservekraftwerke und staatliche erneuerbare Energienumlage, all das wird auf den Verbraucher umgelegt. Hartz-IV-Empfänger und Geringverdiener können sich das oft nicht mehr leisten. E.ON-Chef Theisen fordert für sie nun staatliche Hilfe. Denn
die erhalten einen Ausgleich, wenn Heizöl steigt. Sie erhalten keinen Ausgleich, wenn der Klimaschutz so viel kostet, weil wir relativ teure Wege gehen. Darüber muss man reden.
Bei Sozialverbänden aber kommt das gar nicht gut an. Sie sehen auch die Konzerne in der Pflicht.
Für Hartz-IV-Empfänger, aber auch für andere, die ein niedriges Einkommen haben, muss es so etwas wie einen Sozialtarif geben.
Aber deutsche Energieversorger erleiden schon durch Atomausstieg und Energiewende Einbußen. Das erkennt die Bundesregierung an. Und auch, dass zu hohe Strompreise Geringverdiener überfordern. Lösen will man das Problem durchaus, aber nicht mit Geld.
Wir werden darüber reden, wie wir Beratungsprogramme, wie wir Hilfestellungen, nicht Subventionen, sondern konkrete praktische Hilfe im Alltag so entwickeln können, dass Stromeinsparung, dass Stromeffizienz auch in den Haushalten von Einkommensschwächeren, von Sozialschwächeren ankommt.
Ob zur Beratung auch finanzielle Unterstützung beim Erwerb neuer stromsparender Geräte kommen soll, ist aber umstritten.
Nach dem Auftaktsieg bei der Fußball-EM ist die Erleichterung in der deutschen Mannschaft groß. An dem hart erarbeiteten 1:0-Erfolg gegen Portugal hatten zwei Spieler besonderen Anteil, die Bundestrainer Löw für viele überraschend in die Startelf gestellt hatte. Mario Gomez erzielte den entscheidenden Treffer, Mats Hummels sorgte in der Abwehr für Stabilität.
Gute Laune allenthalben, Auftaktspiel gewonnen, fast alles in Ordnung. Die Reservisten von gestern übten heute Nachmittag. Diejenigen, die den Sieg noch in den Knochen hatten, regenerierten im Hotel. Das 1:0 über Portugal war vom Ergebnis her ein perfekter Start in die EM. Gomez Treffer nahm auch ein wenig den Druck aus der Partie gegen die Niederlande.
Holland, denke ich, muss jetzt unbedingt gewinnen, sonst könnte das schon das ausbedeuten. Das heißt, sie werden vermutlich nicht ganz so defensiv agieren wie Portugal, aber ja, das ist auch immer schwierig im Vorhinein dann zu sagen.
Mats Hummels starke Abwehrleistung war der eine Faktor für den Triumph. Der andere Sieggarant war der Keeper. Manuel Neuer präsentierte sich gerade in der Schlussphase der Begegnung auf Weltklasseniveau. Verhinderte so den mehrfach möglichen Ausgleich.
Wir haben einfach die drei Punkte gebraucht und für uns als Mannschaft ist es wichtig, so ins Turnier zu starten, dass wir jetzt zum Glück kein Endspiel schon gegen Holland haben. Wir haben den Kopf frei fürs nächste Spiel und das ist wichtig.
Joachim Löws erkennbare Unzufriedenheit über spielerische Mängel seines Teams war durch Gomez 23. Länderspieltor schlagartig vergessen. Will Deutschland den ersten Titel seit 1996 holen, ist eine deutliche Leistungssteigerung erforderlich. Aber nicht nur der Bundestrainer weiß, abgerechnet wird in der Regel am Schluss.
Titelverteidiger Spanien ist mit einem Unentschieden in die Europameisterschaft gestartet. Gegen Italien musste sich die spanische Mannschaft mit einem 1:1 zufrieden geben.
Man schlägt sich und verträgt sich. Spanien gegen Italien, das ist eine spannende mediterrane Liebesbeziehung. Im bisher besten und intensivsten Spiel der Europameisterschaft schenkten sich zwei ebenbürtige Kontrahenten nichts. Iniesta vergab die aussichtsreichste Gelegenheit der Spanier in der ersten Halbzeit. Aber auch Italien hatte in einer sehr abwechslungsreichen Partie durch Motta eine erstklassige Chance, die von Torwart Casillas gekonnt zunichte gemacht wurde. Die nach Danzig gereisten italienischen Fans erlebten ein Wechselbad der Gefühle. Nach einer Stunde gelang dem gerade erst eingewechselten Antonio Di Natale mit seinem ersten Ballkontakt der Führungstreffer für Italien. Die spanische Antwort zum 1:1 durch Cesc Fabregas ließ nur 4 Minuten auf sich warten und wurde ebenso schön erteilt. Fernando Torres scheiterte 5 Minuten vor dem Ende bei der Möglichkeit, den Siegtreffer für den spanischen Welt- und Europameister zu erzielen. So blieb es beim schiedlich-friedlichen Remis in einem höhepunktgespickten Duell, an dem sich beide Fanlager berauschen durften.
Die Brose Baskets Bamberg haben zum 5. Mal die deutsche Basketballmeisterschaft gewonnen. Der Titelverteidiger setzte sich in der Serie Best of 5 glatt mit 3:0 gegen Ulm durch.
Es war ein hartes Stück Arbeit, bis Kapitän Casey Jacobson die Meistertrophäe für die Brose Baskets Bamberg entgegennehmen durfte. Vor allem Ulms Isaiah Swan war es, der sich mit aller Macht gegen die Finalniederlage stemmte. Er allein erzielte 36 Punkte und war damit Topscorer der Partie. In einer hochdramatischen Schlussphase dann aber Bamberg mit dem Selbstbewusstsein eines Meisters und dem glücklicheren Ende für sich. 97:95 der Endstand und damit ein glatter 3:0-Erfolg in der Best-of-Five-Serie. Mit diesem Erfolg schreiben die Bamberger auch ein Stück Basketballgeschichte. Keinem Team zuvor gelang es bisher, dreimal hintereinander das Double aus Meisterschaft und Pokal zu gewinnen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 11. Juni.
Ein Tief, das über dem Ärmelkanal in Richtung der Niederlande zieht, verstärkt morgen seinen Einfluss auf unser Wetter. Bis Mitte der Woche bleibt es wechselhaft und oft kühl. In der Nacht regnet es im Süden und Südwesten hier und da. Sonst klingen letzte Schauer ab und es ist meist trocken, zum Teil auch klar. Morgen scheint im Nordosten zunächst die Sonne, allerdings breiten sich aus dem Südwesten die Wolken mit teils schauerartigem Regen langsam aus. Am Nachmittag sind auch einzelne, zum Teil kräftige Gewitter dabei. Von Schauer- und Gewitterböen abgesehen ist der Wind schwach bis mäßig und kommt aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht Abkühlung auf 13 Grad am Oberrhein und örtlich 5 Grad bei klarem Himmel. Morgen 15 Grad in der Eifel und 23 Grad bei längerem Sonnenschein in Brandenburg. Am Dienstag viele Wolken, verbreitet Schauer und einzelne Gewitter, hier und da auch längere Zeit Regen. Mittwoch wenig Änderung, am Donnerstag im Osten noch gebietsweise Regen, sonst kaum noch Schauer und zum Teil freundlich.
Die Tagesthemen melden sich um 22.45 Uhr. Ingo Zamperoni informiert Sie darüber, wie Europas Hilfsmilliarden Spanien retten sollen. Außerdem erklären wir, warum die deutsche Mannschaft sich zum EM-Auftakt so schwer tut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.